Willkommen im Kofferland. Eine fantastische Geschichte von Georg K. Beres. Gelesen von Stefan Kaminski. Kleine Jungs verlieren leicht ihren Kram. Jonas freut sich. Es ist Ferienzeit. Zusammen mit den Eltern geht es zu Verwandten aufs Land. Mit dem Zug. Seit dem Frühstück sitzen sie in einem Eisenbahnabteil und fahren durchs Land. »Sind wir nicht bald da?«, fragt Jonas. Immer mal wieder. Geduld ist nämlich nicht seine Stärke. »Wir sind da«, sagt Mama, »wenn der Proviant alle ist. Zwei Äpfel, eine Banane und drei Handvoll Weintrauben später hofft Jonas, dass sie jetzt wirklich am Ziel sind. Er schiebt sich die allerletzte Weintraube in den Mund und putzt die feuchten Finger an der Papiertüte ab. Lässt sie einfach fallen. Mama schüttelt den Kopf. »Nicht auf den Boden, Jonas. In den Abfalleimer damit.« Also hebt er die schmuddelige Papiertüte auf, zerknüllt sie und stopft sie in die Abfallbox unter dem Fenster. Mama nickt. Jonas schaut aus dem Fenster. Kein Bahnhof in Sicht. Er wartet. Einen Moment lang. Der Zug fährt. Jonas wartet noch einen Moment. Der Zug fährt weiter. Immer noch kein Bahnhof.
Ach, was ist los? Wieso kommen und kommen wir nicht an?
Mama seufzt. Papa seufzt. Dann fällt Papa was ein. Er nimmt den schweren Rucksack aus dem Gepäcknetz, setzt ihn auf den leeren Sitz neben sich, greift hinein. »Ratet mal, wen wir mitgenommen haben«, fragt er geheimnisvoll lächelnd. Und plötzlich ist Jonas Lieblingshandpuppe da. Das Krokodil Coco mit dem Riesenmaul.
»Coco! Toll, dass du mitfährst aufs Land. Das finde ich ganz super toll.«
Papa lächelt. Mama lächelt. Jonas streift sich die Puppe über die Hand.
»Hast du Hunger, Coco?«, fragt Jonas. »Ich habe die ganze Zeit gegessen. Du sicher nicht?«
Coco, das Krokodil, reißt sein gewaltiges Maul auf, beugt sich hinunter zum Klapptisch und verschlingt mit einem Haps Papas Zigarettenschachtel.
»Meine Zigaretten!«, ruft Papa und tut ganz entsetzt.
»Keine Panik! Du kriegst sie wieder!«,
beruhigt Jonas.
»Coco hat sie nicht wirklich gefressen!«
Mama hat im Stoff einen Spalt offen gelassen, als sie Coco genäht hat. Jonas lässt Papa einen Blick in Cocos Maul werfen. Tatsächlich ist da eine Öffnung. Von den Zigaretten aber ist nichts mehr zu sehen. Jonas hält die rechte Hand mit dem Krokodil aufrecht in die Höhe. So rutscht die Schachtel im Ärmel seines Pullovers hinunter. Und dann fingert er mit der linken Hand zwischen Hosenbund und Pulli herum und fischt die Zigaretten vorsichtig aus seinem T-Shirt heraus. Zeigt sie mit einem dramatischen »Tada! Unzerbissen! Nicht besabbert! Wie neu! Bitteschön!« Papa tut mächtig beeindruckt. Plötzlich ist der Zug doch angekommen und sie müssen aussteigen. Jonas steckt Coco in die Hosentasche und schiebt die Tür des Abteils auf. Mama hat ihre Handtasche und einen Koffer. Papa hat seinen Rucksack und einen Koffer. Auch Jonas hat einen Koffer. Einen 4-Rollen-Trolley-Reisekoffer. Klein und metallicfarben. Er ist als erster draußen.
»Wo müssen wir hin?«,
fragt Jonas auf dem Bahnsteig.
»Wir müssen umsteigen«, sagt Mama, »und mit einem anderen Zug weiter. Dann holt uns Onkel Erwin am Bahnhof ab.«
»Bis der Anschlusszug geht, dauert es aber ziemlich lange«, sagt Papa. »Deshalb sperren wir unser Gepäck ins Schließfach und schauen uns die Stadt an.« »Hm?«
»Wir verpassen den Anschlusszug doch nicht?«,
sorgt sich Jonas.
»Nein, nein«, lacht Mama. »Diesmal achte ich auf die Uhrzeit.«
Papa sagt nichts. In der Bahnhofsvorhalle biegen sie ab zu den Schließfächern. Die meisten sind belegt, das sieht man an den roten Lämpchen an der Tür. In einer Ecke leuchtet ein grünes Lämpchen.
»Da ist ein freies Fach«, ruft Jonas, rennt hin und zieht die wuchtige Metalltür auf. »Ist ganz schön finster drin.«
Papa setzt seinen schweren Lederkoffer auf den Boden ab, schnauft und wischt sich die Stirn.
»Soll ich ihn reintun?«,
fragt Jonas.
»Der ist zu schwer für dich«,
sagt Mama und stellt ihren Koffer auch hin.
»Wieso? Ich schieb ihn einfach über den Boden.«
Jonas lehnt sich gegen Papas großen Koffer und drückt ihn hinein ins Schließfach.
Lautlos verschwindet er in der Öffnung. Mama bückt sich und schaut ihm nach.
Ist noch genug Platz für meinen?
Drinnen im Schließfach ist es unheimlich dunkel. Jonas schiebt Mamas Koffer hinein. Er hat ein seltsames Gefühl. Was wäre, wenn die Koffer nicht stehen bleiben, sondern irgendwo ins schwarze Unbekannte abstürzen?
Ihr seid sicher, wir sehen unsere Koffer wieder?
Fragt Jonas misstrauisch.
Keine Angst, sagt Mama.
Jonas hebt seinen kleinen metallicfarbenen Trolley-Reisekoffer hinein ins dunkle Schließfach. Aber er traut sich nicht, den Griff loszulassen. Er hängt an den Sachen, die er eingepackt hat. An dem blau-grün geringelten, super flauschigen Frühlingsmorgenpulli. An seinem Wasserfarben-Malset. An den neuen Inline-Skates. Die möchte er ungern verlieren. Und da passiert es. Ein ungeheurer Sog erfasst Jonas Trolley und saugt ihn hinein ins Schließfach. Jonas, der seinen Reisekoffer festhält, wird mitverschluckt und hinabgerissen in unbekannte Tiefen. Verwirrt greift er um sich. Doch da ist nichts. Weder zu sehen noch zum Festhalten. Vor Schreck lässt er den Koffer los und schließt die Augen. Er spürt, wie er stürzt. Immer schneller. Immer tiefer. Seine Haare wehen. Die Kleider flattern. Ihm wird schwindlig. Bevor er sich richtig fürchten kann, ist er weich aufgekommen.
Puh, was ist passiert? Wo bin ich?
Langsam rappelt Jonas sich auf, öffnet die Augen, sieht sich um. Er ist in einem dämmerigen Kellergewölbe. Die Decke hoch über ihm liegt im Dunkel. Auf einem Berg Brieftaschen ist er gelandet. Er kann die harten, runden Geldmünzen durch das Material spüren. Koffer, Taschen, Einkaufsbeutel liegen verstreut rings um ihn.
»Willst du dich nicht entschuldigen?«
fragt eine quäkende Stimme. Eine andere, piepsige, empört sich.
»Steh endlich auf! Ein Leichtgewicht bist du nicht gerade!«
Jonas schaut verdutzt. Kein Mensch ist zu sehen.
»Wo versteckt ihr euch?«
»Wir verstecken uns nicht«,
antwortet die quäkende Stimme.
»Du sitzt auf uns!«
Jonas springt auf.
»Wurde auch Zeit«,
piepst die andere Stimme. Da fällt Jonas auf, dass der Boden sich bewegt. »Nein, es ist nicht der Boden«, die Brieftaschen und Portemonnaies und Geldbörsen bewegen sich. Sie umringen ihn und plappern und reden mit ihren geöffneten Fächern auf ihn ein.
Willkommen bei uns.
Was sucht ein Mensch hier unten?
Hast du was mitgebracht?
Ihr könnt reden?
Ist alles, was Jonas einfällt. Irritiert fasst er sich an die Stirn. Aber er ist auf den Po gefallen und nicht auf den Kopf, also kann er unmöglich eine Gehirnerschütterung haben. Und er fantasiert auch nicht. Aber träumt er etwa? Alles scheint so wirklich. Ein Zahnspangenbehälter aus rosa Plastik baut sich vor Jonas auf.
»Wieso wunderst du dich?«
erwidert er.
»Hier reden wir alle.«
»Aber wo in aller Welt ist hier?«
fragt Jonas.
»Du weißt nicht, wo du bist? Du bist im Kofferland.«
Mappen verstehen keinen Spaß.
Kofferland?
Echot Jonas.
Ich sehe nur einen Keller. Geräumig, düster, aber eben ein Keller. Und ein Keller kann ja wohl kein Land sein.
Sie haben keine Ahnung.
Mischt sich eine hellbraune Diplomatentasche mit zwei goldglänzenden Kombinationsschlössern ein.
Warten Sie ab, bis Sie alles gesehen haben. Unser Land ist weitläufig. Und sehr bevölkert.
Bevölkert? Soll das heißen, hier wohnen Leute?
Leute nicht. Koffer.
Im Frühtau zu Berge, wir ziehen Fallera!
Ertönt es gut gelaunt hinter Jonas. Er dreht sich um. Eine Horde Rucksäcke zieht fröhlich singend davon.
Platz da!
Fordert ein Trolleykoffer griesgrämig und rollt auf seinen zwei Rädchen geschäftig vorüber. Vier Tragetaschen poltern schwerfällig vorbei, bis oben gefüllt mit Konserven. Jonas staunt.
Ist hier immer so ein Betrieb?
alle Koffer, Taschen und Beutel, die in der Menschenwelt irgendwie am verkehrten Platz sind, die landen auf diesem Haufen, auf dem du eben auch gesessen hast.
Erläutert der rosa Zahnspangenbehälter.
Hat man mir jedenfalls erzählt.
Woher kommen Sie?
Erkundigt sich die Diplomatentasche neugierig.
Und was treiben Sie hier?
Ich? Ja, ich...
Da merkt Jonas, dass sein Koffer weg ist.
Eben hatte ich noch meinen Trolley-Reisekoffer in der Hand. Jetzt ist er nicht mehr da.
Kein Gepäck kommt jemals weg.
Belehrt ihn die Diplomatentasche.
Im schlimmsten Falle ist es falsch einsortiert.
Ein Dutzend Schritte vor Jonas fährt ein Gepäckwagen los. Er sieht aus wie Jonas' Bett. Vorne und hinten hat er ein Gitter. Allerdings hat Jonas' Bett keine Gummiräder. Dieses Bett schon. Und es ist vollgestapelt mit Gepäckteilen. Und in der Mitte, eingeklemmt, steckt ein kleiner, metallicfarbener Vier-Rollen-Trolley-Reisekoffer.
»Halt!«
schreit Jonas.
»Nicht wegfahren! Das ist mein Koffer!«
Er zeigt mit dem Finger auf sein vermisstes Gepäckstück und will hinterher.
»Nicht vordrängen!«
bellt eine Kommandostimme.
»Ordner!«
Die Stimme gehört einer steifen Aktenmappe aus schwarzem Leder. Jonas hört nicht hin. Er sieht nur seinen Koffer. Und den will er haben. Ein dicker Tornister stellt sich entgegen.
»Hey!«
protestiert Jonas. Von links schiebt sich ein anderer Tornister in den Weg. Und von rechts schiebt sich ein weiterer Tornister vor Jonas' Füße. Sie sind viel kleiner als er, reichen ihm gerade ans Knie. Aber sie sind so unerwartet da. Jonas stürzt zu Boden. Er hebt den Kopf und sieht gerade noch, wie der Gepäckwagen mit leise quietschenden Reifen im Dämmerlicht untertaucht.
»Mein Reisekoffer!«
ruft Jonas flehend hinterher.
»Aufstehen!«
brüllt die schwarze Aktentasche.
»Einreihen in die Schlange!«
Jonas rappelt sich auf.
»Wo fährt der Gepäckwagen hin?«
»Sie fragen zu viel!«
schnarrt die Aktenmappe unfreundlich.
»Stellen Sie sich hinter den Zahnspangenbehälter! Sie wollen doch nicht, dass alles noch länger dauert, oder?«
Jetzt fällt es Jonas auf. Die Gepäckstücke bilden eine lange Warteschlange. Widerwillig schließt er sich an. Warten ist nicht sein Ding.
»Ix!«
entfährt es dem rosa Zahnspangenbehälter vor ihm in der Reihe.
»Jetzt habe ich meine Schnur wieder verheddert. Ach, kannst du mir hier entwirren helfen?«
»Sicher«,
antwortet Jonas.
»Aber wozu brauchst du die Schnur?«
»Damit trug mich meine Besitzerin um den Hals, ein Mädchen namens Claudia.«
»Ach so, ist ja klar.«
Er beginnt, die verknotete Schnur auseinander zu friemeln.
»Man nennt mich übrigens Zahni«,
erklärt der rosa Zahnspangenbehälter zutraulich.
»Ich heiße Jonas«,
sagt Jonas.
»Angenehm.«
»So, deine Schnur ist wieder in Ordnung.«
»Schön.«
Die Taschen, Tüten und Pakete werden unruhig. Ein neuer Gepäckwagen zuckelt rechts an Jonas vorbei. Gezogen wird er von zwei bulligen Schulranzen. Das Gefährt setzt sich an die Spitze der Warteschlange.
»Einsteigen!«
ruft die Aktenmappe, die die Schlange kontrolliert. Die vorderen Gepäckstücke erklettern den Wagen. Rasch türmt sich ein Berg Reiseutensilien auf der Ladefläche.
»Lasst mir auch noch Platz!«
bittet Jonas.
»Ich hab's eilig!« »Ich muss meinem Reisekoffer hinterher.«
»An deiner Stelle hätte ich es nicht eilig«,
rät die schwarze Aktenmappe und lacht hintergründig.
»Wieso?«
»Das wirst du schon merken.«
Jonas darf sich oben auf das Gepäck hocken. Er fühlt sich erleichtert. Länger warten zu müssen, würde er nicht aushalten. Ruckelnd beginnt die Fahrt. Hinter ihnen bildet sich erneut eine Schlange von Neuankömmlingen.
»Eng ist es ja«,
schnauft eine fette, braune Geldbörse und verliert ein paar Cent aus ihrem Kleingeldfach.
»Hauptsache, es geht voran«,
findet Jonas.
»Wohin die uns wohl transportieren?«
fragt eine Frischhaltetüte voll mit feuchtem Basilikum.
»Ich träume ja von einem hellen und weitläufigen Containerparadies. Ohne klebrige Etiketten, ohne unwirsche Kundschaft.« Und ohne Haltbarkeitsdatum, falls es so ein Paradies überhaupt gibt.
Eine alte Satteltasche gibt sich gelassen.
»Egal, wohin Sie uns bringen, Ich meinerseits bin jedenfalls froh, dass ich nicht Wind und Wetter ausgesetzt bin, wie sonst immer.
Jonas blickt sich um. Wo befindet er sich eigentlich? Immer noch unter dem Bahnhof, wo er und seine Eltern umsteigen wollten? Oder ist er längst in einer anderen Wirklichkeit? Alles scheint so seltsam. Die Fahrt geht durch gemauerte Gänge, vorbei an Kellern und Gewölben. In den Nischen und Regalen zu beiden Seiten lagern Gepäckstücke, verstaubt und vergessen, wie im Winterschlaf. Eine unbestimmbare Dämmerung herrscht und die Wände der Tunnel hallen wieder vom trockenen Gummigeräusch der Räder auf dem steinernen Untergrund und von den gedämpften Gesprächen an Bord des Gepäckwagens.
»Du Junge, könntest du deinen Ellenbogen aus meinem oberen Fach nehmen?«
fragt höflich ein Picknickkorb. Jonas wendet sich verwundert um.
»Entschuldigung, stell dir vor, man hat mich in der U-Bahn stehen lassen, einfach vergessen«,
zuckt der Korb mit den Klappen.
»Mich, einen vollgepackten Picknickkorb!«
Tatsächlich duftet es ziemlich lecker durch das Rattangeflecht.
»Darf ich mir einen Bissen nehmen?« fragt Jonas. »Ich merke nämlich gerade, ich hab Hunger.«
»Bitte, bitte, bedien dich«,
sagt der Picknickkorb großzügig und öffnet beide Deckel. Jonas lässt es sich schmecken. Den Kartoffelsalat und die Wiener Würstchen, das Sprudelwasser, die rote Grütze und das riesige Stück Mailänder Torte.
Mmh. Mobbelmuff, ganz Mobbelmuff.
Lobt Jonas mit vollem Mund. Währenddessen geht die Reise durchs unbekannte Kofferland weiter und weiter. Zahnspangenbehälter gehen nicht verloren. Der Gepäckwagen zieht seine Spur durch die menschenleere Unterwelt des Bahnhofs. Steinmauern ziehen vorbei, Gänge, Flure, soweit Jonas Auge reicht. Sonst nichts. Kein Mensch, kein Tier.
Merkwürdig,
findet er. Plötzlich treten die Wände zu beiden Seiten zurück. Der Gepäckwagen verlässt den schmalen Gang. Er rollt auf eine weite Fläche hinaus. Eine unterirdische Halle. Wände und Decke sind nicht zu erkennen, so riesige Ausmaße besitzt sie. Nirgendwo brennt eine Lampe. Trotzdem ist es nicht stockdunkel. Es herrscht ein Dämmerungsblau wie an einem späten Sommerabend. Immer noch geht die Fahrt weiter.
»Wandern ist eigentlich gesünder als fahren«,
oh ja, stellt ein Jutebeutel fest.
»Sieht mich an. Ich bin kerngesund und munter.«
»Durch die Gegend kutschiert zu werden, ist nicht übel«,
grummelt jemand unter Jonas.
»Es gibt auf jeden Fall Schlimmeres.«
Jonas schaut genauer hin und erkennt die Papiertüte aus seinem Zugabteil wieder. Die Tüte, die er zerknüllt und in die Abfallbox geworfen hat.
»Was gibt es denn Schlimmeres?«
fragt der rosa Zahnspangenbehälter.
»Ich hab gehört, dass manche Papiertüte zerrissen worden sein soll, als sie nicht mehr gebraucht wurde.«
Erläutert die Tüte mit gedämpfter Stimme.
»Statt dass man die Tüte in einem Stück in den Altpapiercontainer entsorgt hat.« »Vielleicht ist es nicht wahr«,
antwortet Zahni mitfühlend.
»Das wäre ja zu grausam.«
Jonas fühlt sich ziemlich unwohl in seiner Haut. Er hat den Eindruck, man redet über ihn.
»Sag mal, Junge«,
beginnt die Papiertüte gerade.
»Sie hat mich erkannt«,
fährt es Jonas durch die Glieder.
»Sie hat mich erkannt. Tut mir leid«,
stößt er hervor.
»Ich hab dich auf den Boden geworfen. War verkehrt. Ich weiß, ich hätte dir mehr Beachtung schenken sollen.«
»Sprichst du mit mir?«,
fragt die Papiertüte verwundert. Jonas schaltet rasch.
»Da muss eine Verwechslung vorliegen«,
meint er wie beiläufig und wechselt das Thema.
»Was habt ihr eigentlich für Pläne, wenn der Wagen hält? Was wollt ihr machen? Erzählt doch mal.«
»Ich will raus aus dem Kofferland«,
erläutert der rosa Zahnspangenbehälter und klappert zur Erklärung mit seiner Zahnspange.
»Ich will zurück zu den Menschen. Ich bewahre nämlich einem kleinen Mädchen die Zahnspange auf. Naja, zuerst wollte Claudia die Spange nicht. Mittlerweile hat sie sich dran gewöhnt. Die wird sie vermissen. Sie wird mich vermissen. Ich muss zurück an die Erdoberfläche.«
herzzerreißend, dieses Schicksal.
Mosert ein voller Turnbeutel.
Gleich gehen mir die Fußballschuhe durch.
Niemand beachtet ihn.
Ich will auch nicht vergammeln in irgendwelchen Schließfächern,
näselt ein Kulturbeutel arrogant.
Ich ziehe es vor, die mir zugedachte Aufgabe zu erfüllen, das Badezimmer-Accessoire aufzuheben.
Was bedeutet Accessoire?
Wispert Zani.
Ach, das ist einfach nur Kram,
antwortet Jonas.
Ich will auch tun, wofür ich hergestellt worden bin,
betont eine winzige lila Geldbörse.
Ich will Kleingeld horten.
Weißt du denn, wo der Ausgang ist?
Nein, du?
Ich nicht, sagt Jonas mit Bedauern. Dann fragt er laut, weiß irgendjemand von euch, auf welchem Weg man das Kofferland wieder verlassen kann?
Ein Schweigen ist die Antwort.
Keiner?
Hergekommen sind wir auf verschiedenen Wegen, stellt die Satteltasche fest. Aber wie wir wieder fortkommen, weiß niemand.
Es gibt keinen Ausweg,
erläutert die hellbraune Diplomatentasche mit den goldenen Kombinationsschlössern.
Hier im Kofferland ist Endstation.
Das kann nicht sein, erwidert Jonas.
Sie sollten nicht versuchen, auf eigene Faust loszumarschieren,
warnt die Diplomatentasche.
Und einen Ausgang suchen, der nicht existiert.
Wieso nicht?
Weil überall im Land Schrottschredder stehen. Die zerstückeln unvorsichtige Gepäckstücke. Die vernichten aber nicht nur zerschlissene Koffer, die machen auch kleine Jungs hin.
Stille. Totenstille tritt ein. Dann sagt Jonas patzig,
glaub ich nicht.
Ich auch nicht,
pflichtet ihm der rosa Zahnspangenbehälter bei.
Schrottschredder, sowas gibt's nicht. Das ist Diplomatengewäsch.
Sie werden noch an meine Warnung denken,
warnt die Diplomatentasche.
Frühestens dann, wenn es zu spät ist.
Unvermutet nimmt der Gepäckwagen eine scharfe Linkskurve. Jonas hält sich fest, um nicht runterzufallen. Für den rosa Zahnspangenbehälter kommt der Schwenk überraschend. Er kullert zur Seite, rollt über den Rand und fällt vom Wagen ins Leere.
Halt!
Schlägt Jonas Alarm.
Gepäck über Bord!
Doch die Schulranzen, die den Wagen ziehen, halten nicht an. Jonas schaut zurück. Erkennen kann er nichts auf dem düsteren Weg hinter dem Wagen. Einen leisen Hilferuf vernimmt er noch, dann nichts mehr. Was soll Jonas tun? Er will seinen 4-Rollen-Trolley-Reisekoffer wiederhaben, so schnell wie möglich. Eigentlich muss er weiterfahren. Irritiert schaut er sich um.
Da ist Gepäck vom Wagen gefallen,
wiederholt er. Niemand nimmt Notiz. Die Ranzen ziehen weiter.
Wir können Zahn jedoch nicht einfach hier in der Wildnis zurücklassen,
versucht er es nochmal.
Ganz allein! Anhalten! Stopp!
Wieder keine Reaktion. Jonas springt ab. Der Boden ist hart, auf dem er aufschlägt. Rasch hat er sich aufgerappelt. Er läuft ein paar Schritte zurück, bückt sich und tastet mit beiden Händen im Dunkeln herum.
Huh, hast du kalte Finger?
Schreit der rosa Zahnspangenbehälter überrascht.
Kein Wunder, antwortet Jonas. Ich patsche ja hier im kalten Abendhauch rum, weil ich dich suche. Das ist keine Sauna.
Du hast mich ja gefunden,
gibt der Behälter zurück.
Lass los.
Sanft setzt Jonas sein Gegenüber wieder auf den Boden.
Danke sagen wäre nicht schlecht,
brummt Jonas.
Ich bin nicht dein Kind,
erwidert Zani.
Fürs Danke sagen muss man nicht Kind sein,
erläutert Jonas. Zani sagt nichts. Eine unheimliche Stille herrscht, wie an einem kalten Wintertag im Freien. Der Gepäckwagen ist unverdrossen weitergerollt und inzwischen in der Dunkelheit verschwunden. Jonas und Zani sind allein in einer fremden Welt.
Wir müssen dem Gepäckwagen hinterher, sagt Jonas. Der fährt sicher dahin, wohin schon der erste Wagen unterwegs ist. Ich will meinen Koffer zurück.
Einverstanden, sagt Zani. Machen wir, bevor mir was Besseres einfällt. Vielleicht finden wir unterwegs ja den Ausgang.
Sie orientieren sich an den Reifenspuren am Boden.
Leicht zu folgen,
meint Jonas.
Dann sollten wir auf dem Weg bleiben und keine Abkürzung ausprobieren,
schlägt der Behälter vor.
Hast du Angst vor Schrottschreddern?
Lacht Jonas.
Selbstverständlich nicht,
protestiert Zani laut. Und leise fügt er hinzu.
Aber sicher ist sicher.
Hey, da ist was.
Vorsichtig treten sie näher. Ein würfelförmiges Gebäude ragt aus dem Boden. Es ist doppelt so groß wie Jonas und es steht direkt neben der Wagenspur.
Was ist das?
Sieht aus wie eine Garage,
findet Jonas. Die Vorderseite des Gebäudes besteht nur aus Tür und diese Tür steht offen. Jonas späht ins Innere. Es ist ziemlich finster. Er kann kaum etwas erkennen, nur eine Art Maschine aus großen Rädern mit gefährlichen, scharf aussehenden Zackenrändern. Neugierig tritt er näher. Der Zahnspangenbehälter bleibt auf dem Weg.
Aus der Distanz hat man einen besseren Überblick,
findet er. Ein Surren ertönt plötzlich und schwillt an.
Pass auf, pass auf!
Schreit Zani.
Über dir!
Jonas schaut hoch. Das Tor über seinem Kopf schiebt sich langsam nach unten. Rasch tritt Jonas zwei Schritte zurück. Mit einem dumpfen schließt sich die Vorderseite des Würfels. Jonas steht draußen, atmet auf.
Wenn du stehen geblieben wärst,
schreit der rosa Zahnspangenbehälter in Panik,
dann säßest du jetzt im Innern dieses Dings.
Ein hohes, kreischendes Sirren hebt an, wird laut.
Irgendwas arbeitet da drin,
erkennt Jonas.
Das Ding ist ein Schrottschredder,
ruft Zani aufgeregt.
Das ist bestimmt ein Schrottschredder. Du solltest froh sein, dass ich dich rechtzeitig gewarnt habe.
Danke, sagt Jonas. Siehst du, wie unkompliziert das geht? Danke.
Surrend schiebt sich die Tür wieder in die Höhe. Die Garage erwartet neuen Besuch.
In Zukunft bleiben wir brav auf dem Weg,
warnt der Zahnspangenbehälter. Sie folgen weiter den Spuren des Gepäckwagens. Faucht es aggressiv. Eine Krokotasche blockiert den Weg. Wütend bleckt sie die spitzen Reißverschlusszähne. Und mit ihrem Trageriemen knallt sie herum wie mit einer Peitsche.
Wo kommt die denn her?
Fragt der Zahnspangenbehälter und sucht Deckung hinter Jonas' Beinen.
Egal, antwortet Jonas. Sie sieht nicht ungefährlich aus.
Dabei bin ich doch auf dem Weg geblieben,
verteidigt sich Zani. Jonas versucht, die Krokotasche zu beruhigen.
Nur mal langsam. Wir tun dir nichts.
Aber sie und,
befürchtet der rosa Zahnspangenbehälter und will sie verscheuchen. Die Krokotasche lässt sich nicht beirren. Immer näher rückt sie den beiden. Und auf einmal steht mitten zwischen ihnen eine Plastiktüte. Jonas ist sie nicht aufgefallen, aber von irgendwoher muss sie gekommen sein. Anscheinend hat die Plastiktüte die bissige Krokotasche nicht bemerkt. Sie fragt Zani ganz unschuldig.
Entschuldige, bist du neu im Kofferland? Ich hab dich noch nie hier...
Vorsicht, Tüte!
Ruft der Zahnspangenbehälter laut.
Hinter dir!
Die Plastiktüte dreht sich ahnungslos um, erschrickt und spuckt vor Schreck eine Mirabelle aus. Die fliegt der Krokotasche voll gegen die Schnalle. Getroffen wankt die Krokotasche rückwärts.
1-0 für uns,
schreit Zani.
Weitermachen!
Tüte, darf ich?
Fragt Jonas. Flink greift er hinein in die verwirrte Plastiktüte. Ein paar Mirabellen sind noch drin. 3 Stück schmettert er gegen die Krokotasche. Die Krokotasche schwankt.
Ja!
Schreit der Zahnspangenbehälter.
Mehr! Noch mehr! Macht sie fertig!
Jonas leert die Plastiktüte aus und verfeuert die restlichen 5 Mirabellen. Völlig überrascht von der Gegenwehr zieht die Krokotasche sich zurück. In Richtung der merkwürdigen Garage. Jonas setzt nach. Die Krokotasche zieht sich noch ein Stück weiter zurück. Sie schlüpft ins Innere des Gebäudes, versteckt sich im Dunkeln. Ein Surren, die Türe schließt sich. Die Krokotasche ist im Gebäude gefangen.
Ja, ja, ja!
Triumphiert der Zahnspangenbehälter.
Wir haben sie in der Falle!
Ein hohes, kreischendes Sirren. Plötzlich rumpelt es heftig. Es ist nun eher ein lautes Magenknurren zu hören. Und dann spuckt die Garage oben aus dem Dach die komplette Krokotasche wieder aus. Völlig benommen macht sie sich aus dem Staub. Zur Freude von Zani. Der Zahnspangenbehälter nickt.
Siehste, das ist doch ein Schrottschredder. Aber er hat sich offenbar an der Krokotasche verschluckt und sie wieder... Ickig.
Ging ja rasant,
wundert sich die Plastiktüte und glättet die Falten, die Jonas in sie hineingeknittert hat.
Tut mir leid, wenn ich ein bisschen grob zugepackt habe,
lächelt Jonas entschuldigend.
Die Krokotasche hätte uns bestimmt gebissen.
Schon gut,
winkt die Plastiktüte ab.
Solange es nicht dauernd so wuselig zugeht. Ich hasse nämlich Gewusel.
In Ordnung, meint Jonas. Und wer bist du?
Die Tüte stellt sich in Positur und präsentiert ihre Aufschrift mit Vollgas südwärts. David Harlesen. Jonas und der rosa Zahnspangenbehälter sehen die Plastiktüte beeindruckt an.
Dein Name ist aber furchtbar lang.
Das ist Werbung für ein 100-Gänge-Mountainbike.
Erläutert die Tüte nicht ganz uneitel.
Oder was Ähnliches. Ihr dürft mich Vollgas nennen.
Plastiktüten wissen Bescheid.
Was ist im Kofferland eigentlich los? Will Jonas wissen. Oder bist du auch erst kurz hier und weißt nicht Bescheid?
Nein, länger.
Dann erzähl mal.
Also, es ist so,
sagt die Plastiktüte mit dem farbigen Aufdruck mit Vollgas südwärts. David Harlesen.
Kofferland ist die Heimat aller verloren gegangener Gepäckstücke. Chefin dieses Landes ist die große Truhe. Sie lässt sich Alleinherrscherin nennen und alle Taschen und Koffer arbeiten für sie. Entweder sie müssen für Ordnung sorgen oder sie müssen die große Truhe unterhalten.
Das sind ja merkwürdige Verhältnisse,
regt sich der rosa Zahnspangenbehälter auf.
Und die findest du gut, Vollgas?
Nein.
Wieso haust du nicht ab?
Leicht gesagt,
meint die Plastiktüte.
Keiner kennt den Weg zurück in die Menschenwelt.
Den Weg finden wir schon, beruhigt sie Jonas.
Aber wir sind unterwegs in einer wichtigen Mission,
wird Zani unwirsch.
Die können wir nicht unterbrechen.
Ich muss nämlich meinen Trolley-Reisekoffer wiederfinden,
erklärt Jonas.
Alle neu ankommenden Koffer und Taschen und Tüten werden zur großen Truhe gebracht,
weiß die Plastiktüte.
Dann gehe ich auch zur großen Truhe, antwortet Jonas. Hole meinen Koffer und danach suchen wir den Ausgang. Einverstanden?
Ix!
Räuspert sich der rosa Zahnspangenbehälter laut.
Jetzt habe ich meine Schnur doch wieder verheddert. Kannst du mir sie entwirren helfen, Jonas?
Sicher, antwortet Jonas. Aber wieso sagst du Jix?
Naja, weil Hoppla oder Ei der Dausch finde ich banal und inzwischen überstrapaziert. Du etwa nicht?
Doch,
lacht Jonas und friemelt die verknotete Schnur auseinander. Der Zahnspangenbehälter wirft der Plastiktüte einen grimmigen Blick zu. Jonas tut so, als würde er das nicht sehen.
Hat diese große Truhe ein Hauptquartier oder sowas?
Erkundigt sich Jonas.
Auf dem Frachtguthügel,
entgegnet die Plastiktüte Vollgas.
Da hat sie sich aus schweren Schrankkoffern eine Zitadelle errichten lassen.
Hä? Was ist denn das?
Eine Burg. Nur besser geschützt. Quasi eine Art, Festung.
Das hört sich ganz schön kriegerisch an,
jubelt der rosa Zahnspangenbehälter.
Genau das Richtige für mich. Ich brauche Action.
Dann sollten wir los,
sagt die Plastiktüte.
Es ist ziemlich weit.
Du? Du willst mitkommen?
Fragt Zani die Plastiktüte. Zani klingt wenig begeistert.
In einer wilden Gegend Begleitung zu haben, finde ich angenehm.
Kommt auf die Begleitung an,
erwidert Zani kühl.
Streitet euch nicht, fährt Jonas dazwischen. Wir sollten wirklich gemeinsam reisen.
Wenn du meinst,
brummt Zani. Aber er schmollt doch ein wenig. Sie ziehen weiter. Hier und da sehen sie ein paar Schrottschredder in der Gegend herumstehen, aber die meiden sie wohlweislich. Die Landschaft ist still. Doch dann liegt auf einmal ein sanftes Rauschen in der Luft. Ein Rauschen, das anhebt und abebbt.
Was rauscht denn da?
Will Jonas wissen.
Wart's ab,
antwortet die Plastiktüte vielsagend. Bald stehen sie am Ufer eines Sees. Tiefgrüne, glänzende Seide wogt vor ihnen auf und nieder, verliert sich irgendwo in der Ferne.
»So ein merkwürdiges Meer habe ich ja noch nie gesehen«,
muss Jonas zugeben.
»Das ist der Seidenfuttersee. Er ist tief und gefährlich. Niemand kann darin schwimmen. Man geht unweigerlich unter zwischen den einzelnen Stoffbahnen. Und festhalten klappt auch nicht.«
»Wie ist denn der Gepäckwagen hier rübergekommen? Soll mir keiner erzählen, dass der schwimmen kann?«
»Nein, kann er nicht«,
antwortet Vollgas.
»Es gibt nur eine Möglichkeit, den See zu überqueren.«
»Nämlich?«
»Mit einem Überseekoffer.«
»Können wir das nicht auch?«
fragt Zani.
»Siehst du hier einen Überseekoffer? Nein, der ist natürlich mit rüber zum anderen Ufer.«
»Kennst du keinen anderen Überseekoffer? Es kann doch nicht nur den einen geben.«
»Ich kenne keinen anderen«,
antwortet die Plastiktüte.
»Leider.«
»Sieht aus, als wäre unsere Wanderung ins Stocken geraten«,
regt sich Jonas auf.
»Warten wir doch einfach«,
sagt die Plastiktüte ruhig.
»Die Gepäckwagen bringen ständig Neuankömmlinge vor die große Truhe. Wir müssen nur die nächste Fuhre abwarten und uns mitnehmen lassen.«
»Das kann dauern«,
wendet Jonas ein.
»Und ich mag nicht warten. Ich hasse warten.«
»Was legst du vor, Jonas?«
fragt der Zahnspangenbehälter gespannt.
»Ich werde den See zu Fuß umrunden. Was sonst?«
»Da komme ich auf keinen Fall mit«,
sagt Vollgas.
»Das ist mir zu viel Gewusel.«
»Dann nicht«,
freut sich Zani.
»Ist dir lieber die nächste Krokotasche knabbert dich an?«,
will Jonas wissen.
»Vergiss nicht, du hast keine Munition mehr. Ich habe alle Mirabellen verfeuert.«
»Oh«,
fällt der Plastiktüte ein.
»Gut, dass du mich erinnerst.«
Der Zahnspangenbehälter knufft Jonas in die Seite.
»Warum können wir nicht weiter zu zweit reisen?«,
fragt er mit gedämpfter Stimme.
»Was hast du gegen Vollgas?«,
fragt Jonas genauso leise zurück. Zani brummelt nur vor sich hin.
»Gibt es Probleme?«,
fragt die Plastiktüte hellhörig.
»Keine Spur«,
meint Jonas.
»Nicht, Zani?«
»Nein. Woher denn?«
»Aber wenn wir marschieren, dann hübsch langsam«,
meint Vollgas.
»Ich hasse Gewusel.«
»Einverstanden«,
antwortet Jonas. Zani antwortet nicht. Zani schmullt wieder. Jonas muss Zani an seiner Schnur hinter sich herziehen. Und so wandern die drei am Ufer des Seidenfuttersees entlang. Fliegende Koffer haben den Überblick. Dann steht da auf einmal im Weg ein Trumm von einem Kasten. Viereckig, dunkel lasiert, mit silbernen Beschlägen.
»Ich bin Aladdin.«
»Und was für einer bist du?«
»Ich bin ein fliegender Koffer.«
»Dich haben wir gesucht.«
»Wieso?«
»Du musst uns über den See fliegen.«
»Oh, ihr wollt rüber?«
fragt Aladdin, der fliegende Koffer.
»Ja, wir wollen zur großen Truhe«,
sagt der rosa Zahnspangenbehälter.
»Freiwillig? Das würde ich mir noch mal überlegen. Ich habe nichts Gutes gehört über Sie.«
»Trotzdem.«
»Was bist du für ein seltsamer Container?«
wendet sich der Koffer an Jonas.
»Ich bin ein kleiner Junge. Ich heiße Jonas und ich suche Trolley-Reisekoffer. Die große Truhe hat ihn. Aber der gehört mir und ich habe es eilig. Nimmst du uns nun mit?«
»Wenn ihr versprecht, mein Inneres nicht schmutzig zu machen, fliege ich euch über den See.«
»Versprechen wir.«
»Ist Fliegen nicht gefährlich?«
Weicht die Plastiktüte misstrauisch zurück.
»Nicht mit mir«,
sagt der fliegende Koffer munter.
»Ich habe jahrelange Flugerfahrung, hatte noch nie einen Unfall. Ich bin sicherer als Briefpost.«
Er legt sich auf die Seite und lässt den Deckel aufspringen. Jonas klettert hinein, hebt Zani an Bord und hilft dann der skeptischen Vollgas.
»Wir sind bereit«,
sagt Jonas.
»Bitte festhalten, es kann stürmisch werden«,
verkündet Aladdin quirlig.
Nein!
Schreit die Plastiktüte.
Doch!
Antwortet der fliegende Koffer aufgekratzt.
Wir starten!
Ein leichtes Vibrieren durchfährt den Koffer. Ein Ruck. Er löst sich vom Boden, steigt steil in die Höhe. Eine Runde dreht der fliegende Koffer über dem Ufer. Dann steuert er hinaus auf den See. Munter zockelt der fliegende Koffer dahin.
Ich liebe es zu fliegen,
schwärmt Aladdin.
Diese schwerelose Art der Fortbewegung, in aller Ruhe und Selbstvergessenheit. Und gleichzeitig erlebt man die Welt mit, wie sie rechts und links und unter einem vorbeizieht. Ach, fliegen ist schon ein Erlebnis.
Kannst du nicht schneller?
Fragt Jonas.
Wir müssen bei der großen Truhe sein, ehe mein Koffer eintrifft. Wer weiß, was sie sonst mit ihm anstellt.
Banausen!
Schimpft Aladdin, doch er erhöht sein Tempo. Die Reisegeschwindigkeit wirbelt dem Jungen das Haar um den Kopf.
Das geht flotter als mit dem Gepäckwagen,
ruft der rosa Zahnspangenbehälter fröhlich.
Sieht mal, nach unten, da schwimmt der Überseekoffer.
Jonas beugt sich über den Rand. Tatsächlich! Tief unter ihnen zieht der schwimmende Überseekoffer seine Bahn durch das Meer aus grünem Seidenfutter. In seinem Innern trägt er den gesuchten Gepäckwagen. Auch Vollgas will schauen. Die Tüte hat Gefallen gefunden, an dieser Art zu reisen. Kein Wunder. Aber sie kann nicht abschätzen, wie schnell der Koffer in Wirklichkeit durch die Luft rast. Gut gelaunt und ahnungslos hängt die Plastiktüte sich über den Deckelrand. Wusch! Hat der Wind ihr direkt in die Öffnung gepustet, sie voll aufgebläht und von Jonas Seite und aus dem Koffer gerissen. Hilflos taumelt sie hinter ihnen durch die Luft.
»Halt!«
schreit Jonas.
»Anhalten! Die Tüte ist weg!«
»Selber schuld«,
meint Zani herzlos. Der fliegende Koffer hat sofort erkannt, was passiert ist. Er dreht eine enge Schleife, nimmt Höhe weg und versucht, die Plastiktüte zu erreichen. Doch die schaukelt orientierungslos in einem Luftwirbel herum, driftet ab. Jonas lehnt sich weit hinaus aus dem Koffer. Vorbei! Seine Hand hat daneben gegriffen. Beinahe wäre er selber abgestürzt. Aber er kann sich festhalten und zurücklehnen. Schon torkelt die Plastiktüte ein paar Meter tiefer.
Zurück!
Feuert Zani Aladdin an.
Nächster Versuch!
Der Zahnspangenbehälter hat begriffen. Es geht um Leben oder Tod. Das zählt mehr als kleinliche Eifersucht. Der fliegende Koffer wendet und visiert Vollgas erneut an. Er nimmt die Geschwindigkeit zurück. Der Koffer sackt ab in ein Luftloch. Schreck bei den Passagieren. Erst Meter tiefer kann Aladdin sich fangen. Schießt wieder mit erhöhter Geschwindigkeit durch die Luft. Die Plastiktüte ist ein weiteres Stück gesunken. Die Oberfläche des Seidenfuttersees kommt bedrohlich näher.
Achtung! Achtung!
Verkündet der fliegende Koffer.
Ich probiere einen neuen Anflug.
Jonas dreht den Kopf hin und her.
Nein, nein,
schreit er.
Ich sehe sie nicht. Wo ist die Tüte? Wo steckt sie?
Eine dünne Stimme meldet sich.
Hier oben bin ich.
Über uns,
schreit Zani.
Gleich sind wir dran. Greif zu, Jonas, greif zu.
Jonas kann nichts sehen. Der Wind weht ihm die Haare vor die Augen. Blind greift er mit beiden Händen nach oben. Da! Eine Berührung. Ein Knistern zwischen den Fingern. Sofort schließt er die Hand.
Ich hab sie!
Schreit er.
Ich hab sie!
Rasch zieht er die Tüte an Bord. In Sicherheit. Der fliegende Koffer Aladdin schwingt sich wieder hinauf in die Höhe.
Danke.
Atmet Vollgas erleichtert auf.
Vielen Dank. Besonders dir, Zani.
Geht in Ordnung,
winkt Zani großmütig ab.
Steckt mich für den Rest des Fluges bloß in eine tiefe Innentasche des fliegenden Koffers,
bittet Vollgas.
Hier draußen ist es mir zu wuselig.
Aber gern,
lacht Jonas und tut der Plastiktüte den Gefallen.
Los, Zani! Nun raus mit der Sprache,
drängt der Junge. Der Zahnspangenbehälter schweigt.
Sie kann uns nicht hören in der Innentasche, erklärt Jonas. Jetzt sag schon, Was gefällt dir nicht an Vollgas? Zani druckst herum.
Sie hat eine so hübsche Aufschrift,
gesteht er dann. Jonas lacht.
Du bist eifersüchtig?
Bin ich nicht,
bestreitet Zani.
Zugegeben, sie hat eine hübsche Aufschrift. Du hast keine. Dafür ist sie leer,
sagt Jonas.
Du aber hast eine herrlich gesunde Zahnspange in deinem Bauch.
Ja, das ist wahr,
erkennt Zani erfreut.
Ich hab den Bauch voll.
Zufrieden, Zani?
Zani grinst beglückt. Ohne weiteren Zwischenfall verläuft der Rest der Luftreise. Sicher landen sie am jenseitigen, flachen Ufer des Seidenfuttersees. Jonas und der rosa Zahnspangenbehälter steigen aus. Jonas pult die Plastiktüte aus der Tiefe der Innentasche von Aladdin. Benommen, aber glücklich, küsst Vollgas den Erdboden.
Endlich wieder fester Boden.
Hier am Ufer ist es nicht anders als drüben. Schwaches Licht, ein verschwommener Horizont in unabsehbar weiter Ferne und über ihren Köpfen nur Dämmerung. Nur der Boden scheint aus hellem Waschleder zu bestehen.
Da vorne,
ruft Zani. Alle laufen sie hinüber. Der Überseekoffer liegt am Strand wie ein müder Wal.
Endlich mal eine richtige Begrüßung,
freut er sich.
Wo ist denn der Gepäckwagen?
Fragt Vollgas.
Wo ist mein Trolley-Reisekoffer?
Fragt Jonas.
Wo sind die hin?
Fragt Zani.
Ach, um mich geht es gar nicht.
Der Überseekoffer wird plötzlich traurig.
Ihr wolltet jemand anderen begrüßen? Tja, so ist das Leben. Diejenigen, die die meiste Arbeit haben, kriegen den wenigsten Applaus. Die Verwandtschaft hatte mich ja gewarnt, aber ich wollte nun mal Überseekoffer werden.
Halt die Luft an,
unterbricht der rosa Zahnspangenbehälter.
Mein Freund Jonas hier sucht seinen Koffer. Er ist ihm gestohlen worden.
Wie sieht er denn aus?
Jonas beschreibt ihn.
Klein, metallicfarben, mit vier Rollen.
Der Überseekoffer winkt ab.
Tut mir leid, der ist schon abgefahren. Zur Zitadelle der großen Truhe.
Die Rettungsaktion hat uns viel Zeit gekostet,
erkennt Jonas.
Jetzt müssen wir uns beeilen, wenn wir meinen Koffer noch rechtzeitig abfangen wollen.
Ihr wollt immer noch zur großen Truhe?
Fragt der fliegende Koffer verwundert.
Aber ja,
antwortet der Zahnspangenbehälter ungeduldig.
Hilfst du uns?
Aladdin räuspert sich.
Ich fürchte, ich bin nicht der Richtige für einen Einsatz an vorderster Front.
Schade,
meint Zani.
Dein Talent käme uns sehr gelegen.
Welches Talent?
Na, du kannst fliegen. Du könntest uns ins Hauptquartier der Truhe bringen und wieder raus.
Oh, das vergesst mal rasch,
sagt der fliegende Koffer.
Mit so gefährlichen Unternehmungen will ich nichts zu tun haben. Solche Abenteuer machen mich nervös, darunter leidet meine Fähigkeit zu fliegen. Stellt euch mal vor, ihr wollt flüchten und ich komme nicht vom Boden hoch. Wir säßen dann richtig dick in der Falle. Nein, nein.
Dann müssen wir uns einen neuen Plan einfallen lassen,
sagt der Zahnspangenbehälter zerknirscht.
Aber was anderes kann ich für euch tun.
Was denn?
Ich kenne ein paar Taschen, die ziemlich unzufrieden sind und die große Truhe am liebsten auf die Sondermülldeponie werfen würden. Die kann ich mobilisieren für euch.
Großartige Idee,
jubelt Jonas.
Und zusammen stürmen wir die Zitadelle der großen Truhe und befreien meinen Reisekoffer.
Siegessicher trennt sich die Gruppe. Büffellederkoffer werden gefährlich.
Wo steht die Zitadelle der großen Truhe?
Fragt die Plastiktüte. Jonas Zeigefinger weist in eine Richtung.
Dort, hat der fliegende Koffer gesagt.
Also los!
Kommandiert der rosa Zahnspangenbehälter und hüpft voran.
Jonas und die Plastiktüte können kaum folgen.
»Wir hatten uns doch geeinigt«,
beklagt sich Vollgas.
»Kein Gewusel!«
Und dabei knistert sie laut. Sie erreichen den Kamm der Steigung. Eine weite Ebene breitet sich vor ihnen aus. Hin und wieder eine Erhebung. Schrottschredder vermutlich. Am Horizont lässt sich so etwas wie ein Gebäude erkennen.
»Das muss die Zitadelle sein«,
erklärt der Zahnspangenbehälter.
»Wenn oben auf der Spitze Wachposten sitzen, dann können die früh genug erkennen, dass wir uns nähern«,
mutmaßt Vollgas bang.
»Das gefällt mir nicht.«
»Dann bewegen wir uns eben nur sehr langsam und unauffällig«, rät Jonas.
»Das gefällt mir.«
Sie beginnen die Überquerung der Ebene. Immer wieder blicken sie sichernd um sich. Sie wollen nicht überrascht werden. Weder von strengen Aktentaschen noch von anderen Helfern der großen Truhe. Ganz allmählich kommt die Zitadelle näher. Auf einmal bleibt die Plastiktüte stehen. Sie spürt ein Unbehagen.
»Da vorne ist was«,
wispert sie.
»Und es versperrt uns den Weg.«
Jonas kneift die Augen zusammen. Tatsächlich, eine breite, dunkle Masse steht zwischen ihnen und dem Hauptquartier der großen Truhe.
»Sieht von hier aus wie eine Herde Bisons, die grast.«
»Heiliger Gulli«,
erschreckt sich der rosa Zahnspangenbehälter.
»Das sind Büffellederkoffer.«
Jonas schaut ahnungsvoll.
»Sind die gefährlich?«
Der rosa Zahnspangenbehälter lacht schrill auf.
»Gefährlich? Ich bin mal einem begegnet. Im Kaufhaus. Ich lag auf meinem billigen Wühltisch. Nebenan war ein Stapel Koffer, verschiedene Modelle und eben auch ein Koffer aus Büffelleder. Eine Kundin angelte sich von unserem Tisch eine Geldbörse, ein ermäßigtes Sonderangebot. Sie betrachtete sie von allen Seiten. Die Börse war glatt und fiel ihr auf den Boden. Die Kundin bückte sich, wollte die Geldbörse aufheben, aber sie fand sie nicht mehr. Die Geldbörse war verschwunden.«
»Und? Wieso?«
fragt Jonas voller düsterer Ahnungen.
»Der Büffellederkoffer hatte sich mit seinem gesamten Körpergewicht auf die süße kleine Geldbörse gestellt und sie zu Tode gequetscht.«
Die Plastiktüte knistert vor Erregung und Furcht.
»Oh, weh!«
»Und jetzt wartet dort vorne«, beginnt Jonas, »eine ganze Herde dieser schweren, tödlichen Geräte auf uns.«
»Der fliegende Koffer muss sofort wiederkommen«,
schlägt Vollgas atemlos vor.
»Er muss uns drüber wegfliegen.«
»Du weißt doch, was er gesagt hat. Er hat Angst«,
antwortet der rosa Zahnspangenbehälter.
»Mit dem ist nicht zu rechnen.«
»Vielleicht, wenn man ihm gut zuredet.«
»Nee.«
»Dann müssen wir die Herde umgehen. So weit drumherum wie möglich.«
»Scheint mir auch so.«
»Tut mir leid, aber das dauert zu lange«,
wiegelt Jonas ab.
»Ich kann nicht warten.«
Der Zahnspangenbehälter und die Plastiktüte stehen ratlos da.
»Also kommt, wir robben da durch, mitten Mann, ganz, ganz behutsam. Uns passiert schon nichts.«
Er lässt sich auf alle Viere fallen und schleicht los. Allein wollen Zani und Vollgas nicht bleiben. Also wimmern sie ein bisschen und dann folgen sie Jonas. Noch langsamer und noch vorsichtiger. Und sie machen sich ganz klein. Näher und näher arbeiten sie sich an die Herde heran. Größer und größer werden die massigen Körper der Büffellederkoffer. Der tierisch strenge Geruch des Leders sticht Jonas in die Nase. So nahe ist er bereits. Wachsam schaut er hinüber zur Herde. Die Koffer scheinen ganz friedlich. Träge lassen sie ihre glänzenden Schnallen baumeln und konzentrieren sich darauf, den weichen Waschlederboden abzuschlecken. Jonas blickt zurück zum rosa Zahnspangenbehälter. Der zittert. Jonas blickt zurück zur Plastiktüte. Die knistert. Jonas legt den Zeigefinger an die Lippen.
»Schsch! Alles in Ordnung«,
antwortet Zani aufgeregt. Die Tüte wispert.
»Ich kann das Knistern nicht unterdrücken. Das ist eine latente Angstreaktion.«
»Ihr bringt uns in höchste Gefahr«,
fürchtet Jonas.
»Ich reiß mich ja zusammen«,
bibbert der Zahnspangenbehälter.
doch die Spange in seinem Innern vibriert und poltert leise.
Vielleicht,
schlägt die Tüte vor,
wenn wir noch langsamer...
Auf keinen Fall!
Ruft Jonas jetzt ungehalten mit lauter, empörter Stimme und löst das aus, was sie vermeiden wollten. Die Kofferherde gerät in Panik und geht durch. Metalle schnappen die Schlösser ein. Dicht gedrängt schiebt sich eine dunkelbraune Wand aus massivem Büffelleder auf Jonas, Zani und Vollgas zu. Wie unter trommelnden Hufen erbebt der Boden und die Herde stürmt auf sie zu. Jonas springt auf und jagt davon. Der rosa Zahnspangenbehälter hüpft in weiten Sätzen neben ihm. Die Plastiktüte flattert hinterher.
Lauft! Lauft! Lauft!
Lange werden sie ihren Vorsprung vor der wütenden Meute nicht halten können. Die Koffer holen auf. Hinter einer Bodensenke kommt ein würfelförmiges Gebäude in Sicht. Ein Schrottschredder.
Unsere Rettung!
Schreit Jonas durch den Lärm der Herde.
Wir müssen aufs Dach! Schafft ihr das?
Schon ist der Schredder erreicht. Jonas springt mit einem eleganten Satz hoch. Kein Wunder bei dem Anlauf. Und ist in Sicherheit. Oben hockt er sich hin, will dem Zahnspangenbehälter helfen. Er greift nach ihm, packt ihn, legt schützend die Hände drum, hieft ihn hoch. Schon sind die ersten Büffellederkoffer heran, strömen weiter, sparen nur das Fleckchen Erde aus, auf dem der Schredder steht. Rechts und links donnern die mächtigen Leiber vorbei, wirbeln Staub auf in dichten Wolken, die hüllen alles ein. Jonas muss husten, der Untergrund vibriert. Das Donnern verklingt in der Ferne. Es ist vorbei. Die Freunde atmen auf.
Wo ist die Plastiktüte?
Jonas und Zani schauen und schauen. Sie können nichts entdecken.
Sie war doch direkt hinter mir.
Ihnen wird die schreckliche Wahrheit bewusst. Vollgas hat es nicht geschafft. Arzttaschen bringen Hilfe. Der Staub verzieht sich. Wieder herrscht klare Sicht. Die Büffellederkoffer sind fort. Ein paar Schritte vom Schrottschredder entfernt liegt reglos ein helles, unförmiges Knäuel am Boden. Jonas lässt sich vom Dach des Schredders hinuntergleiten auf die Waschledererde. Der Zahnspangenbehälter springt hinterher. Sie hasten hinüber zur Tüte.
Plastiktüte!
Vollgas! Wach auf!
Zani rüttelt die Tüte.
Sie muss unter die Koffer geraten sein,
flüstert Jonas betroffen.
So total verknittert, wie die aussieht.
Streich sie glatt! Streich sie glatt!
Jonas hebt die Tüte in die Höhe. Da bemerken beide den breiten Riss, der auf ihrer Rückseite klafft.
Sie ist verwundet,
flüstert Zani. Vorsichtig bettet Jonas die Tüte auf die Erde und glättet die Plastikhülle. Ihre Aufschrift ist verblasst und kaum noch lesbar.
Sag was!
Die Tüte bleibt stumm.
Nick,
antwortet der rosa Zahnspangenbehälter.
Da kann man nichts mehr machen.
Jonas wird bleich.
Du denkst doch nicht an Recycling?
Einen Moment steht das große Wort zwischen ihnen.
Wir sollen sie entsorgen, vergessen und uns eine neue Freundin suchen?
Jonas widerspricht.
Wir können Vollgas doch nicht im Stich lassen. Nicht jetzt. Es muss eine andere Möglichkeit geben.
Und dann brüllt er laut in die Landschaft hinaus.
Hilfe! Sanitäter! Hilfe!
Und Hilfe naht. Eine braune, gemsfarbene Arzttasche kommt angeschnauft.
Was passiert? Jemand verletzt?
Ein Unfall...
stottert Zani.
Unsere Freundin, sie ist unter die Büffellederkoffer geraten.
Oha!
Die Arzttasche sieht das Opfer an, packt sofort eine Rolle Tesafilm aus. Längs und quer beklebt sie die beschädigte Plastiktüte. Von oben und unten.
Hat sie noch eine Chance?
Fragt Jonas. Er hat Angst. Die Schrift mit Vollgas südwärts, David Harlison, auf der Vorderseite der Plastiktüte, bekommt wieder kräftige Farben.
Gutes Zeichen.
Die Plastiktüte erwacht.
Wo bin ich?
Haucht sie.
Na, bei uns,
antwortet Zani erleichtert.
Du dummes Ding, du.
Ihr habt mir das Leben gerettet.
Jonas und der rosa Zahnspangenbehälter zeigen auf die Arzttasche.
Sie war's. Sie hat dich gerettet.
Die Tasche winkt ab.
Hab nur meine Pflicht getan. Gestatten, Dr. Chamois.
Sie stellen sich ebenfalls vor. Jonas, Vollgas, Zahni.
Sagen Sie, Sie sind doch bestimmt auch ein Gegner der Machenschaften dieser großen Truhe, oder?
Ach, sicher. Wo denken Sie hin? Unser Eins hat die großartige Aufgabe, allem Gepäck in Fragen der Beeinträchtigung und Sachbeschädigung von Nutzen zu sein.
Dann müssen Sie uns helfen,
dreht der rosa Zahnspangenbehälter auf.
Wir wollen die Truhe nämlich vom Thron stürzen. Wir lassen uns nicht länger hin und her schieben, verladen und niedertrampeln.
Recht so,
erwidert die Arzttasche.
Ist ja auch keine Art.
Kommen Sie mit uns?
Erkläre mich solidarisch und schließe mich dem Protestzug gegen die große Truhe an.
Jonas legt sich die noch schwache Plastiktüte auf den Arm. Zu viert nehmen die Freunde ihre Reise wieder auf. Sie kommen nicht weit. Nach ein paar Schritten scheinen Jonas' Füße am Boden festzukleben. Er beugt sich hinunter. Aus dem Waschlederboden wachsen Tausende von Klettbändern. Wie Fußangeln haben sich die Verschlüsse um seine Schuhe gelegt.
Was ist das?
Wundert sich der Junge.
Oh, ich vergaß, sagt Vollgas. Wir kommen hier durch die Mulde der wilden Klettverschlüsse. Obacht also.
Oh, wir hätten auf dem Weg bleiben sollen,
heult der rosa Zahnspangenbehälter auf.
Statt wieder abzukürzen.
Die Arzttasche, die als letzte in der Reihe geht, hat rechtzeitig Halt gemacht. Sie tritt einen Umweg um die Mulde herum an. Jonas lässt die Plastiktüte zu Boden gleiten. Mit ihrer glatten und beweglichen Außenhülle hat sie keine Probleme mit den Klettverschlüssen. Sie rutscht einfach zwischen den Verschlüssen durch. Mühsam zieht Jonas die Klettverschlüsse auseinander, die sich um seine Schuhe verhakt haben. Erst links, dann rechts. Während er einen Schritt macht, greifen die Schlaufen nach dem nächsten Schuh. Wieder ist er gezwungen, sich zu bücken, um die Verschlüsse zu lösen. Entfährt es dem rosa Zahnspangenbehälter.
Meine Schnur hat sich in den Klettverschlusslaufen verheddert. Kannst du mir helfen?
Moment, komme gleich,
antwortet Jonas und kämpft sich Fuß um Fuß hinüber zu seinem Freund, kniet sich dorthin und greift in den Klettverschlusssalat hinein. Ratsch, reißt er die gefährlichen Schlaufen auseinander. Zahni springt befreit davon, fort aus dem Gefahrenbereich, zu Vollgas und zu Dr. Chamois. Auch Jonas will auf und weg. Er kann nicht. Die Klettverschlüsse fesseln ihn. Sie haben sich um seine Füße geschlungen, haben seine Beine umwickelt. Es sind viele, zu viele. Er kommt nicht mehr hoch.
Hey,
brüllt er panisch und rupft an den Verschlüssen herum, pflückt sie auseinander, drängt sie beiseite. Doch immer wieder biegen sie sich zurück, finden zusammen, kleben aneinander und halten ihn fest.
Hilfe!
Entfährt es ihm.
Mega Hilfe!
Die Tasche, Vollgas und Zahni stehen auf festem Grund, jenseits der verhängnisvollen Mulde. Entsetzt schauen sie herüber.
Keine Angst, beruhigt Dr. Chamois die Arzttasche. Wir retten sie. Achtung!
Und aus der offenen Arzttasche fliegt Jonas eine Mullbinde zu. Hastig greift er nach der abrollenden Stoffbahn.
Wickeln Sie sich den Stoff ums Handgelenk,
ruft die Arzttasche herüber. Jonas tut es.
Jetzt ziehen!
Und während Jonas zieht, stemmen sich am anderen Ende der Mullbinde die Freunde dagegen. Hand um Hand hangelt sich der Junge heraus aus der Umklammerung der Klettverschlüsse. Ratsch müssen sie einen Griff, ratsch, nach dem anderen lösen. Ratsch! Und Jonas frei und gehen lassen. Er liegt am Boden, wenige Schritte von der Mulde entfernt. Arme und Hände sind rot, er hat Schmerzen.
Hauptsache gerettet,
sagt er und reibt sich die wunden Stellen mit einer Salbe aus der Arzttasche ein. Im Nu ist er aufgestanden.
Wir sollten machen, dass wir weiterkommen.
Dr. Chamois scheint in Gedanken versunken.
Können wir aufbrechen?
fragt der Junge und schubst die Arzttasche an.
»Gewiss, gewiss«,
murmelt Dr. Chamois abwesend.
»Sicher. Wollte noch die Gegend genießen. Seidenfuttersee sieht selbstredend viel wundervoller aus. Haben Sie bemerkt?«
»Wundervoll? Der See?« wiederholt Jonas. »Weiß nicht.«
»Seid alle rasend schnell«,
meint Dr. Chamois vorwurfsvoll.
»Sollten uns Zeit nehmen, Gegend zu genießen.«
Sie ziehen weiter. Die Zitadelle der großen Truhe ist jetzt ganz nah. Sie besteht aus stabilen Schrankkoffern, die zu einem runden Turm aufgestapelt sind. Eine lange Reihe von Besuchern steht Schlange. In sicherer Entfernung haben Jonas, der rosa Zahnspangenbehälter Zani, die geflickte Plastiktüte Vollgas und Arzttasche Dr. Chamois es sich auf dem Wildlederboden bequem gemacht. Sie liegen gut getarnt zwischen ein paar Bodenfalten und beobachten die Kofferburg.
»Worauf warten Sie?«
fragt die Arzttasche.
»Wir warten auf den fliegenden Koffer und kleine Kollegen«,
erläutert der Zahnspangenbehälter.
»Die wollen mitkämpfen. Sobald sie da sind, geht die Action los.«
»Warten ist nicht meine Stärke«, sagt Jonas.
»Bestimmt ist mein Trolley-Reisekoffer schon in der Burg.«
»Das ist wahr. Ihr Trolley-Reisekoffer ist bereits in der Zitadelle.«
Jonas schaut hoch. Hinter ihm steht die hellbraune Diplomatentasche mit den goldglänzenden Kombinationsschlössern. Ihr Reisebegleiter vom Gepäckwagen.
»Oh«,
sagt Jonas.
»Erwischt!«
»Genau«,
erwidert die Diplomatentasche mit gefährlichem Unterton in der Stimme.
»Und ich nehme Sie gefangen im Namen der großen Truhe. Sie und Sie und Sie, Sie alle!«
Diplomatentaschen sind Geheimnisträger.
»Du warst mir schon verdächtig, als du noch mit uns auf dem Gepäckwagen gefahren bist«,
knurrt Zani.
»Wer hat Ihnen erlaubt, mich zu duzen?«
»Stimmt. Sie stellte dauernd seltsame Fragen«,
fällt Jonas ein.
»Aber selber was verraten wollte sie nicht. Nicht mal ihren Namen.«
»Mein Name tut nichts zur Sache«,
entgegnet die Diplomatentasche.
»Kommen Sie nun freiwillig mit mir mit? Oder...«
»Oder was?«
fragt Dr. Chamois provokant.
»Ihnen scheint entgangen zu sein. Wir sind in der Überzahl. Wir sind vier, Sie nur allein.«
»Richtig«,
trumpft Jonas auf.
»Wir sind mehr. Also, Freunde, auf Sie!«
Die Arzttasche, der rosa Zahnspangenbehälter, die Plastiktüte und der Junge stürzen sich auf die Diplomatentasche.
»Wir nehmen dich gefangen«,
knurrt Jonas und bedient sich aus der Arzttasche. Mit Klebestreifen klebt er die Gefangene auf dem Boden fest.
»Was wollen Sie von mir?«
fragt die hilflose Diplomatentasche.
»Informationen«,
sagt Dr. Chamois.
»Die weiß, was in der Zitadelle abläuft«,
vermutet der rosa Zahnspangenbehälter.
»Und wo genau mein Trolley-Reisekoffer steckt?«
»Vielleicht weiß sie sogar, wo der Ausgang vom Kofferland liegt«,
glaubt die Plastiktüte.
»Ich verrate nix«,
knurrt die Diplomatentasche gemein.
»Aus mir kriegen Sie nix raus.«
Jonas fummelt an den Kombinationsschlössern herum.
»Meine Schlösser bleiben zu«,
verspricht die Tasche.
»Mach sie auf! Mach sie auf!«
feuert der rosa Zahnspangenbehälter den Jungen an.
»Du schaffst das!«
Doch Jonas schafft es nicht.
»Bei vier Zahlenrädchen gibt es abertausend Möglichkeiten an Kombinationen. Ich kann die nicht alle durchprobieren. Das dauert. Mindestens stundenlang. Oder Tage. Geduld ist nicht mein Ding.«
»Vielleicht kann ich helfen«,
sagt der Zahnspangenbehälter.
»Und wie?«
»Klapp mich auf.«
Jonas klappt Zani auf. Im Zahnspangenbehälter liegt metallisch glänzend eine Zahnspange.
»Keine schlechte Idee«,
nickt Jonas und bedient sich. Aber so viel er auch an den Schlössern herummacht und die Zahnspange dabei mächtig verbiegt, die Diplomatentasche bleibt zu. Sie lacht bloß hämisch über Jonas' Misserfolg.
Du hast es gut gemeint, sagt Jonas zu Zani und legt eine total verdrehte Spange zurück in den Behälter. Leider ist die Diplomatentasche ein harter Brocken.
Mit diesem verbogenen Ding kann ich mich oben nicht mehr sehen lassen,
fürchtet Zani. Tut mir leid.
Naja, bestimmt hat Claudia sowieso längst eine Ersatzspange,
vermutet der Zahnspangenbehälter.
Und einen Ersatzspangenbehälter. Ich denke, ich bleibe hier im Kofferland.
Keine Sentimentalitäten,
meint die Arzttasche knapp.
Aber wie geht es weiter?
Erkundigt sich die Plastiktüte. Jonas holt tief Luft.
Ihr, Zani, Vollgas und Dr. Chamois, ihr bewacht die Diplomatentasche. Um die kümmern wir uns später,
bestimmt er.
Ich gehe jetzt rein in die Zitadelle und hol endlich meinen Koffer raus.
Brillenetuis zeigen Gefühle.
Nein,
protestiert der rosa Zahnspangenbehälter.
Alleine lassen wir dich nicht in die Zitadelle.
Gefährlich, warnt die Arzttasche. Viel zu gefährlich.
Jemand sollte dich begleiten,
schlägt die Plastiktüte vor.
Aber nicht ich.
Richtig, Vollgas, sagt die Arzttasche. Sie sind noch nicht wiederhergestellt.
Dann eben Zani.
Der rosa Zahnspangenbehälter windet sich.
Ich will Jonas nicht im Weg rumstehen. Außerdem ist das sein Reisekoffer.
Sag mal, Zani, fragt Jonas überrascht. Könnte es sein, dass du Angst hast? Dass du nur im Reden und Planen groß bist? Wenn es wirklich zur Sache geht, kneifst du.
Ich bin bloß ein Zahnspangenbehälter,
erklärt Zani leise.
Das ist nichts Aufregendes wie etwa der Schulterhalfter einer Pistole oder wie das Etui für ein Fahrtenmesser. Waffen haben was zu erzählen. Meine Zahnspange ist langweilig. Da muss ich mir eben selber Geschichten ausdenken. Und dann steige ich mich hinein in solche wilden Echsenträume und sehe mich als unschlagbaren Helden. Aber du hast recht. Ich fürchte, ich bin's nicht. Ich bin kein Held.
Komm mit, ermuntert ihn Jonas. Jetzt kriegst du deine Chance, ein Held zu werden.
Zeig es der großen Truhe!
Feuert die geflickte Plastiktüte den rosa Zahnspangenbehälter an.
Ich glaub an dich, Zani! Du bist in Wahrheit der tapferste von uns allen!
Zani richtet sich heldenhaft auf. Ein seltsames Leuchten strahlt aus ihm.
Einverstanden! Schauen wir mal bei dieser dummen Zitadelle rein! Und mischen die große Truhe auf. Bist du dabei, Junge?
Jonas nickt. Mutig machen Jonas und der rosa Zahnspangenbehälter sich auf den Weg. Je näher sie der Zitadelle schleichen, desto bedrohlicher wirkt sie. Riesige schwarze Koffer sind zu einem Kreis zusammengebaut. In drei Reihen übereinander. Durch eine freigelassene Öffnung lässt sich die Burg betreten und wieder verlassen. Zwei lederne Mäppchen links und rechts passen auf.
»Was sind das für Wachen?«
flüstert Jonas dem rosa Zahnspangenbehälter zu. Beide liegen sie bäuchlings auf dem Wildlederboden und beobachten angestrengt das Hauptquartier der großen Truhe.
»Das sind Brillenetuis, die den Eingang bewachen.«
»Was gibt's da zu kichern?«
»Du wirst es nicht glauben«,
antwortet Zani.
Aber von allen Gepäckstücken sind Brillenetuis diejenigen, die am schlechtesten sehen können.
Das heißt, wir müssen uns nur unauffällig benehmen, dann kommen wir da durch?
Richtig,
nickt der rosa Zahnspangenbehälter. Er will sich hochstemmen, doch es gelingt nicht. Entfährt es ihm.
Jetzt habe ich meine Schnur doch wieder verheddert. Kannst du mir sie entwirren, Jonas?
Ausgerechnet jetzt.
Die Aufregung,
entschuldigt sich Zani. Sofort macht sich Jonas daran, die verknotete Schnur auseinander zu friemeln.
Das war es, sagt er endlich.
Ohne weiteres Wort hüpft der rosa Zahnspangenbehälter auf die Zitadelle zu.
Möglichst unauffällig benehmen, sagt sich Jonas.
Am besten tue ich so, als wäre ich ein Stück Gepäck. Aber was für eins?
Er schaut die Reihe der Ankömmlinge durch. Handtaschen, Portemonnaies, gefütterte DIN A4, Briefumschläge.
Das ist alles nicht das Richtige für mich,
glaubt er.
Aber ein Sandsack. Ja, ein Sandsack fürs Boxtraining. Das ist was echt Cooles.
Und er versucht, einen Sandsack darzustellen. Er steht auf, zieht den Kopf, soweit es geht, zurück in den Kragen seines Polohemdes und lässt die Arme baumeln. Mit weichen Hin- und Herbewegungen kreiselt er auf den Eingang der Zitadelle zu. Mulmig ist ihm schon, aber niemand beachtet ihn, niemand hält ihn auf. Er drängelt sich hinein in die Schlange der Besucher, die vor dem Eingang wartet. Der rosa Zahnspangenbehälter, weit vor ihm, hat die beiden Wachen schon passiert. Die Besucherschlange rückt vor. Der Eingang der Zitadelle kommt näher. Gleich ist Jonas auf gleicher Höhe mit den Brillenetuis. Er dreht sich um sich selber. Sein Kopf pendelt hin und her. Die Arme hängen leblos herunter. Er will jetzt nur noch ein Sandsack sein. Nicht mehr Junge. Ein Etui tritt ihm in den Weg. Jonas wird heiß und kalt. Er stoppt sein Schwingen. Das blau-samtfarbene Brillenetui steht direkt vor ihm. Es hat einen goldenen Verschluss.
Angeber,
schießt es Jonas durch den Sinn.
Jemand muss unser weiches Schweinsleder kratzen,
befiehlt ihm das Etui.
Es juckt.
Was soll Jonas tun? Wenn er sich weigert, zieht er unweigerlich die Aufmerksamkeit aller auf sich. Er hebt einen Arm und schubbert das Etui zaghaft am Bauch.
Mehr,
befiehlt das Etui.
Mehr.
Also kratzt er stärker. Ein wohliges ertönt.
Ich auch,
drängt sich das zweite rot-samtfarbene Etui zwischen seinen Kollegen und Jonas. Also bearbeitet Jonas mit beiden Händen beide Etuis gleichzeitig. Dann wenden sie sich um. Er soll auch noch den Rücken kraulen. Jonas krault und krault. Schließlich sinken die Brillenetuis mit einem glückseligen
Ja!
zu Boden. Ihre Verschlüsse öffnen sich. Heraus rutschen die beiden Brillengestelle. Jonas steht betroffen daneben. Macht jemand. Der rosa Zahnspangenbehälter. Sofort ist Jonas wieder Sandsack, umrundet Etuis und Brillen, schwingt weiter und befindet sich im Innern der Zitadelle, dem Hauptquartier der großen Truhe. Beutel, Taschen, Portemonnaies haben sich hier zu einer Party eingefunden. Die Zitadelle wabert vor Gepäck. In der Mitte des Raumes hockt eine morsche Seemannskiste aus dunkel lackiertem Eichenholz auf einem Teppich. Sie überragt alle an Größe und erteilt Befehle.
Der Nächste bitte. Langsam drehen. Keiner spricht jetzt. Das gefällt der großen Truhe nicht.
Zu beiden Seiten der Kiste bilden großräumige Tornister eine Garde. Ein Zug von Tüten und Taschen bewegt sich auf die Kiste zu. Jonas und der rosa Zahnspangenbehälter auch. Jonas beschließt, wieder ein Junge zu sein, nicht mehr Sandsack. Er reckt die Glieder. Ein fleischfarbener Geldgürtel baut sich vor der Seekiste auf.
»Wie heißt er?« herrscht ihn die Seekiste an. »Und zu was ist er fähig?« Die große Truhe will unterhalten werden. Führe der Gürtel vor, was der Gürtel kann.
Jonas wundert sich. Dieses alte Möbel soll die große Truhe sein? Die böse Alleinherrscherin des Kofferlandes? Er hatte sich ein furchteinflößenderes Stück Gepäck vorgestellt.
Ich heiße Algeciras,
stammelt der Geldgürtel. Er öffnet seine Fächer und lässt Kleingeld herausrollen.
Und ich kann jonglieren.
Nach einem angestrengten Start rotieren drei Münzen von verschiedenem Wert über dem Gürtel durch die Luft.
Ganz ordentlich,
brummt die große Truhe.
Kann er das auch mit 5 und mehr Münzen?
Die Aussicht auf noch größeren Stress ist zu viel für den Geldgürtel. Die drei Münzen klickern zu Boden und rollen weg.
Versager!
Bellt die große Truhe.
Jedoch soll er noch eine zweite Chance erhalten. Er darf erneut vor der großen Truhe auftreten. Bald. Jetzt verschwinde er. Nächster.
Der Geldgürtel beeilt sich, sein Kleingeld wieder einzusammeln. Die Tornistergarde schiebt ihn beiseite.
Ach, du lieber Sommerschlussverkauf!
Erregt sich ein blondes Beauty-Case direkt vor Jonas.
Jonglieren, das ist schon ein Potenzial. Was hingegen kann denn ich? Oh, da stehen und mich bewundern lassen, ob ich damit überzeuge?
Eine schlabberige Einkaufstasche mit schlaffen Henkeln tritt als nächste vor die Truhe.
Mein Name lautet Silentium und ich bin eine Plaudertasche.
Labert sie drauf los und wedelt heftig mit ihren Henkeln.
Eigentlich weiß ich gar nicht, womit gerade ich es verdient habe, dass mir plötzlich alle zuhören wollen, weil es mir doch bisher immer so schwer gefallen ist, ein Publikum zu finden und bei der Stange zu halten.
Die große Truhe langweilt sich,
unterbricht die große Truhe.
Fort mit ihr in die Gepäckaufbewahrung ohne Wiederkehr.
Die Garde tritt vor, klemmt sich die protestierende Tasche zwischen.
Das ist Freiheitsberaubung!
Und marschiert mit ihr davon.
Was bedeutet Gepäckaufbewahrung ohne Wiederkehr? Fragt Jonas das Beauty Case.
Das sind Boxen, für die kein Schlüssel existiert,
kommt die Antwort.
Wer der Truhe missfällt, kommt da rein. Und wenn die Tür einmal zugeschlagen ist, kann der verurteilte Eingesperrte niemals mehr da raus.
So was Schurkiges gehört verboten,
fordert Jonas empört.
Der Nächste,
ruft die große Truhe ungeduldig. Diesmal schiebt sich ein kleiner metallikfarbener 4-Rollen-Trolley-Reisekoffer nach vorne auf den freien Platz vor der Truhe.
Mein Reisekoffer! Das ist dein Koffer?
Staunt das Beauty Case.
Ja, sowas gibt es nicht. Alle Gepäckstücke, die hier vorsprechen, sind weggeworfen oder verloren oder irgendwie vergessen worden.
Mein Koffer wurde mir entführt.
Ach ja? Und was kann der?
Der kann gar nichts. Aber ich hab ihn trotzdem lieb. Ich nehme ihn immer mit, wenn wir verreisen.
Oh,
macht das Beauty Case sorgenvoll.
Dann hat dein Liebling jetzt aber ernsthafte Probleme.
Wer ist er? Was kann er?
Fragt vorne die große Truhe den kleinen Reisekoffer. Jonas hält den Atem an.
Ich bin ein metallikfarbener 4-Rollen-Trolley-Reisekoffer,
erzählt der Koffer ohne Zittern in der Stimme.
Und ich kann meinen Deckel öffnen.
Er lässt die beiden Verschlüsse aufspringen, klappt sich auseinander und zeigt furchtlos seinen Kofferinhalt. Einen blaugrün geringelten, super flauschigen Frühlingsmorgenpulli, ein Wasserfarben-Malset und neue Inlineskates. Jonas wird warm ums Herz. Das sind seine Klamotten.
Die große Truhe ist gelangweilt,
gähnt die große Truhe.
Ab in den Schrottschredder!
Von den Seiten schieben sich die dicken Tornister näher, um Jonas Reisekoffer fortzuschaffen.
In den Schrottschredder? So ein furchtbares Schicksal soll mein Reisekoffer nicht erleiden müssen,
knurrt Jonas böse. Er tritt aus der Reihe, drängelt sich nach vorne. Der rosa Zahnspangenbehälter ahnt, was Jonas vorhat, und will ihn noch zurückhalten, doch zu spät. Der Junge, der nicht warten kann, steht schon neben seinem Reisekoffer, klappt ihn zu und nimmt ihn schützend auf den Arm.
Der gehört mir,
sagt er einfach.
Den kriegt keiner. Auch keine abscheuliche große Truhe.
Große Truhen kennen keine Tricks. Jonas steht vor der großen Truhe. Allein.
Meine Freunde sollten jetzt an meiner Seite sein,
sagt er sich,
und mich unterstützen. Die vor allem wollten sich doch beschweren. Ich wollte bloß meinen Reisekoffer wieder haben. War ich wieder mal zu ungeduldig und zu schnell?
Die große Truhe scheint amüsiert. Niemand hat sich bisher getraut, aus der Reihe zu tanzen und Forderungen bei ihr anzumelden.
»Wie heißt er? Was will er?«
fragt die große Truhe.
»Die große Truhe wartet.«
Alle Gepäckstücke in der Runde schweigen. Keiner rührt sich. Nur Jonas spricht.
Ich heiße Jonas. Und ich bin hier, weil mir mein Trolley-Reisekoffer entführt worden ist.
Ein Junge, der ein herrenloses Gepäckstück für sich reklamiert? Das ist neu. Aber so läuft es nicht. Hier hat die große Truhe das Sagen. Und sie sagt, sie will unterhalten werden. Jedes Gepäckstück, das ins Kofferland gerät, führt zur Erbauung oder Belustigung der großen Truhe ein Kunststück vor. Gefällt es der großen Truhe, darf der Koffer, die Tüte oder die Tasche hier in der Zitadelle bleiben und hat die Ehre, weiterhin für Spaß zu sorgen. Ist der Trick ausbaufähig, bekommt der Künstler eine zweite Chance. Langweilt sich die große Truhe, geht es ab in die Gepäckaufbewahrung ohne Wiederkehr. Und wenn die Vorstellung überhaupt nichts taugt, kommt der Künstler in den Schrottschredder.
Jonas baut sich auf vor der großen Truhe, stemmt die Fäuste in die Seiten, schaut sie böse an.
Wer hat dir, Oller Seekiste, das Recht gegeben, über die Kunststücke anderer zu urteilen?
Das Recht hat die große Truhe sich genommen,
antwortet die Truhe.
Sie war einst Gefährtin des berühmten Piratenkapitäns Klaus Stördebäcker, unterwegs in allen Häfen rund um den Globus. Die große Truhe hat Sachen gesehen, Leute getroffen, Spaß gehabt, bis sie sich trennen mussten. Ja, armer Klaus. Für Stördebäcker war 1401 die Zeit vorbei. Nicht für die große Truhe. Abenteuer und Amüsement bestimmen weiterhin ihr Leben. Heute, morgen, übermorgen. Wer die große Truhe kritisiert oder sich nicht an ihre Regeln hält, den erwartet ein furchtbares Ende.
Ein bisschen mulmig wird Jonas schon. Was hat diese überhebliche große Truhe vor?
Wache!
Ruft sie. Ein Schlüsseletui tritt gehorsam vor.
Ja, große Truhe?
Schau genau hin, Junge.
Jonas schaut. Die große Truhe klappt ihren geschwungenen Deckel hoch, beugt sich hinunter zum Etui. Und mit einem Happ verschluckt sie das Schlüsseletui. Jonas steht steif und starr vor Schreck daneben und sagt nichts. Ein hohler Rülpser. Die Truhe öffnet ihren Deckel. Direkt vor Jonas Augen. Er kann hinabschauen bis auf den Boden der Truhe. Sie ist leer.
Verschluckt. Verspeist. Verdaut. Hat er gesehen, welches Schicksal ihm blüht? Also, führe er sein Kunststück vor. Gut sollte es sein. Sehr gut.
Jonas hat Angst. Trotzdem zwingt er sich zur Ruhe. Er setzt seinen Reisekoffer ab, der sich gleich zwischen seine Beine flüchtet. Was soll er machen? Wegrennen wäre feige. Auf die Unterstützung der Gepäckstücke ringsrum hoffen. Auf die Freunde warten. Das scheint gerade nicht angesagt. Vielleicht wäre es ja doch besser gewesen, abzuwarten, bis die Mitkämpfer gekommen wären. Ganz bestimmt wäre das besser gewesen. Er war zu schnell und zu ungeduldig. Er hätte sich Zeit nehmen sollen. Jetzt ist es zu spät.
Die große Truhe wartet.
Am besten, sagt sich Jonas entschlossen, ich mach erst mal einen guten Eindruck.
Er sortiert Hände und Beine. Er will eine Haltung einnehmen, die ihn völlig locker aussehen lässt. Zur Unterstützung steckt er eine Hand in die Hosentasche. Jonas stutzt. Seine Fingerspitzen in der Tasche berühren Coco. Die Handpuppe! Blitzartig nimmt ein verwegener Plan Gestalt an in seinem Kopf. Er fasst wieder Mut.
Jetzt pass auf, große Truhe, sagt er verschmitzt. Wenn Etuis verschlucken der einzige Trick ist, den du kannst, dann sieh mal her. Ich bin viel, viel besser.
Aus der Hosentasche zieht Jonas seine Hand, auf der die Krokodilhandpuppe steckt. Er reckt die Puppe hoch in die Luft und lässt das Krokodil den versammelten Gepäckstücken zuwinken. Die Gepäckstücke schauen verwirrt zurück.
Und jetzt, macht Jonas es richtig spannend, jetzt bitte ich den rosa Zahnspangenbehälter nach vorne.
Kein Aufsehen,
quiekt eine Stimme.
Ich bin gar nicht hier.
Zani, der rosa Zahnspangenbehälter, versteckt sich hinter seinem Vorderkoffer und kommt nicht. Die große Truhe gibt zwei schwarzen Aktenmappen ein Zeichen. Die Mappen ergreifen Zani und schleifen ihn zu Jonas. Das Publikum raunt, flüstert, ist bewegt.
Keine Angst. Spiel mit. Ich habe eine Idee. Es wird alles gut ausgehen.
Er hebt den rosa Zahnspangenbehälter in die Höhe, zeigt ihn in die Runde.
Das ist mein Freund Zani, stellt er vor.
Dann hält er Zani seinem Krokodil vor das Maul.
Hast du Hunger, Coco?
Fragt Jonas laut und deutlich. Coco, das Krokodil, reißt sein gewaltiges Maul auf und verschlingt mit einem Haps den rosa Zahnspangenbehälter, schließt sein Maul, kaut ein paar Mal, dann öffnet das Krokodil langsam wieder sein mächtiges Maul. Zum Erstaunen aller ist es leer. Unterdrückte Überraschungsschreie aus dem Publikum. Dann wieder Stille.
Ungeheuerlich! Schreit die große Truhe beleidigt auf. Verboten! Sowas kann und darf nur die große Truhe!
Ruhe!
Entgegnet der Junge. Tatsächlich schweigt die Herrscherin. Nun hält Jonas die rechte Hand mit dem Krokodil aufrecht in die Höhe. Und im Ärmel seines Pullovers rutscht von allen unbemerkt heimlich der Zahnspangenbehälter in die Tiefe. Jonas fingert mit der linken Hand zwischen Hosenbund und Pulli herum, fischt Zani behutsam aus seinem T-Shirt heraus und wirft ihn in die Luft, fängt ihn wieder auf und präsentiert den rosa Zahnspangenbehälter dem fassungslosen Publikum mit einem dramatischen
Tadadada! Mein Zani! Unzerbissen! Nicht besabbert! Spring lebendig!
Die verblüffte große Truhe heult auf. Solch einen Trick hat sie nicht drauf. Die Taschen und Koffer ringsherum sind beeindruckt. Sie klappern begeistert mit ihren Verschlüssen und laschen und schreien:
Bravo!
Bravo! Bravo!
Bravo!
Die Tornister, die Aktenmappen und die Brillenetuis verlassen ihre Posten und verneigen sich vor Jonas.
Großer Junge, verlangen sie, werde du unser Herrscher!
Aber ich bin eure Alleinherrscherin,
protestiert die große Truhe.
Die bist du gewesen,
rufen alle ehemaligen Gefolgsleute.
Jetzt ist der große Junge dran.
Sie wenden sich Jonas zu und lassen die große Truhe einfach stehen.
Es wäre mir eine Ehre, euer Herrscher zu sein, sagt Jonas höflich. Aber es geht nicht. Ich fahre mit meinen Eltern in die Ferien. Onkel Erwin wartet doch auf uns.
Dann werd ich eben Herrscher. Ja, warum eigentlich nicht?
Schlägt Zani, der rosa Zahnspangenbehälter, vor. In diesem Moment erstürmen Dr. Chamois die Arzttasche, Plastiktüte Vollgas und der fliegende Koffer Aladdin mit seinen Kollegen die Zitadelle.
Große Truhe, ergib dich!
Schreien die Neuankömmlinge und umringen die große Truhe. Jonas schreitet ein.
Alles schon geklärt. Die Zeit der Truhe ist abgelaufen.
Gratuliere, antwortet Dr. Chamois. Na, aber Sie hätten sich Ihre aufregende Lage ersparen können, wenn Sie gewartet hätten, bis die Freunde an Ihrer Seite stehen. Nicht immer kann man einen lebensrettenden Trick aus der Hosentasche zaubern.
Sie können ja richtig lange Sätze,
wundert sich Jonas und steckt Coco weg. Der rosa Zahnspangenbehälter klettert auf Jonas Schulter.
Liebe Mitkoffer und Mittaschen, die Herrschaft der großen Truhe ist beendet. Ich erkläre sie für abgesetzt.
Alles bricht in Jubel aus.
Schon gut,
sagt Zani.
Eins bleibt noch zu klären.
Was soll mit der großen Truhe geschehen?
Werft sie aus dem Kofferland!
In das Gepäckfach ohne Wiederkehr mit ihr! In den Schrottschredder!
Nein, nicht in den Schrottschredder! Mischt sich Jonas ein. Das hat niemand verdient.
Sie soll in Zukunft Gepäckwagen ziehen,
fordern die Schulranzen.
Und alle durchs Kofferland kutschieren. Wir wollen nämlich auch mal dienstfrei haben.
Ja!
Einstimmig wird der Vorschlag angenommen.
Möchtest du noch was sagen? Ehemals große Truhe?
Fragt Jonas das ausrangierte Möbel.
Vielleicht, dass dir alles leid tut?
Ein letztes Mal tritt die große Truhe vor ihr Volk.
Die große Truhe streicht die Segel vor dem Jungen und seinem dressierten Krokodil,
sagt sie zerknirscht.
Und, Entschuldigung, wie das heißt. Tut mir alles leid.
Dann wird sie weggebracht. Der rosa Zahnspangenbehälter rutscht an Jonas Kleidung hinunter zu Boden.
Ich hoffe, in deinem Kofferland wird es künftig anders aussehen,
sagt der Junge.
Zivilisierter,
verspricht Zani.
Die Aktenmappen werden umgeschult, die Garde wird abgeschafft und die Schrottschredder werden geschlossen.
Fabelhafter Vorschlag,
findet die Arzttasche.
Unterstütze diese Aktionen.
Vollgas ist es gelungen, sich durch die begeisterte Menge bis nach vorne durchzuwinden.
Du warst fabelhaft,
schwärmt die Plastiktüte und wickelt sich vor Begeisterung zweimal um den Zahnspangenbehälter.
Nein, nein,
wehrt Zani verlegen ab.
Lass doch das Gewusel.
Was geschieht mit dem Gefangenen?
Fragt ein Tornister und bringt die mit Klebeband gefesselte Diplomatentasche.
Gute Idee, die Tasche herzuholen,
lobt Jonas.
Nicht der Rede wert,
meint der Tornister verschämt.
Vielleicht können Sie ein gutes Wort für mich einlegen.
Jonas schaut die Diplomatentasche streng an.
Die große Truhe ist am Ende. Sie kann dir keine Befehle mehr geben. Und sie kann dich nicht weiter beschützen. Wirst du reden?
Ich sage nichts,
erwidert die Diplomatentasche finster.
Es mag vorbei sein, gut, aber niemand soll erfahren, wo der Ausgang des Kofferlandes ist. Keiner kommt hier raus!
Stures Gepäck,
wettert die Arzttasche. Die Plastiktüte und Zani haben sich wieder auseinandergewickelt. Vorwurfsvoll mustern sie die Diplomatentasche.
Ein Schuft bist du,
wirft Zani ihr vor.
Gemeiner Schuft,
ergänzt Vollgas.
Wollen wir doch mal sehen,
sagt Jonas und fingert am Schloss herum.
Sag bloß, jetzt kennst du die Kombination,
fragt die Plastiktüte.
Ich wette, sie lautet 1401,
grinst Jonas und stellt 1401 ein. Mit metallischem öffnen sich die Verschlüsse der Diplomatentasche und geben ihr Inneres preis.
Ich protestiere,
sagt die Tasche. Die Plastiktüte ist begeistert.
Woher wusstest du die Zahlen?
Ich interessiere mich für Piratengeschichten,
erklärt Jonas.
Und im Jahr 1401 ist Klaus Störtebeker geköpft worden. Das ist der Zeitpunkt der Trennung, von der die Truhe sprach.
Jonas durchstöbert die Fächer der Diplomatentasche. Papiere, Unterlagen, Berichte. Kein Hinweis auf einen Ausgang.
Pech gehabt,
knurrt die Diplomatentasche grimmig.
Dann bleib hier, Jonas,
schlägt der rosa Zahnspangenbehälter vor.
Hier bei uns. Wir würden es alle begrüßen, wenn du uns nicht verlassen würdest. Mir persönlich hat unsere Reise zur großen Truhe gut gefallen. Wir können noch jede Menge andere Fahrten durch Kofferland unternehmen.
Nett, dass du mich trösten willst,
bedankt sich Jonas.
Aber meine Eltern werden mich vermissen. Wir sind unterwegs in die Ferien. Außerdem weißt du doch, ich kann...
Ja,
ergänzt der Zahnspangenbehälter.
Du kannst nicht warten. Du musst was machen. Was machst du denn jetzt?
Gehen. Ich werde den Ausgang suchen gehen.
Nicht nötig,
mischt sich Vollgas überraschend ein.
Schau mal, was ich im ultrageheimen Geheimfach der Diplomatentasche gefunden habe.
Die Plastiktüte wirft eine Landkarte in die Runde. Die Karte des Kofferlandes. Eingezeichnet sind alle Regale und alle Schrottschredder. Der Seidenfuttersee, die Zitadelle und der Ausgang. Mit seinem kleinen metallicfarbenen 4-Rollen-Trolley-Reisekoffer in der Hand verabschiedet sich Jonas.
Macht's gut!
Sämtliche Rucksäcke, Koffer und Taschen danken ihm, dass er die große Truhe abgesetzt hat.
Schon in Ordnung, meint Jonas. Ich hab doch nur mitgeholfen.
Du, Jonas?
Ja, Zani? Schnur wieder verheddert?
Nein, nein. Aber Abschied nehmen fällt schwer.
Geht mir genauso, tröstet Jonas. Vielleicht sehen wir uns ja wieder.
Fände ich schön,
schluckt der rosa Zahnspangenbehälter schwer und klappert melancholisch mit der verbogenen Zahnspange in seinem Innern.
Wenn du mal jemanden brauchst, der auf deine Spange aufpassen soll, denk an mich.
Jonas nickt und wischt sich über die Augen.
Mach ich glatt.
Jonas betritt ein Laufband. Auf dem stehen schon die Koffer seiner Eltern bereit. Jonas stellt seinen Reisekoffer daneben. Das Band setzt sich in Bewegung und trägt Jonas fort. Er winkt und winkt. Schräg nach oben führt das Band. Weg vom rosa Zahnspangenbehälter Zani, von der Plastiktüte mit der Aufschrift Vollgas südwärts, David Harlesen. Fort vom fliegenden Koffer Aladdin und fort von der Arzttasche Dr. Chamois. Die Koffer, Taschen, Beutel, Geldbörsen werden kleiner und kleiner, bis ganz Kofferland im Dunkel verschwindet. Als Jonas im Bahnhof aus dem Schließfach klettert, erwarten ihn besorgte Eltern. In ihrem Schlepptau zwei Beamte der Bahnpolizei.
»Wo hast du gesteckt?«
fragt Mama. Jonas antwortet nicht. Er ist damit beschäftigt, das Gepäck aus dem Fach zu hieven. Papas Koffer, Mamas Koffer und seinen kleinen metallicfarbenen Reisekoffer.
»Beeil dich!« drängt Papa. »Unser Anschlusszug fährt gleich. Wir können nicht warten. Los, komm!«
Aber Jonas stellt in aller Ruhe seinen Koffer ab. Dann umarmt er Papa und Mama. Und dann sagt er,
»Wieso ist es denn so eilig? Wir haben Ferien. Alle Zeit der Welt. Lasst uns erst die Stadt anschauen. Wir können doch den nächsten Zug nehmen. Oder den übernächsten. Oder irgendeinen. Nicht wahr?«